Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Und im Zuge der Globalisierung und der wird es natürlich immer schwieriger, als lokaler Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Daher sind von den damals 16 öffentlichen Versicherern, gibt es jetzt noch 11. Ja, ich glaube einfach, die Digitalisierung wird immer weiter voranschreiten. Wir werden immer mehr Kanäle bedienen müssen. Es kommen immer mehr Kanäle. Es wird immer wichtiger, sichtbar zu sein, und zwar mit sehr konsistenten Botschaften auch. Was kannst du noch glauben, was du heutzutage siehst oder liest? Die KI-generierten Inhalte sind so gut, dass man ernsthaft sehr, sehr lange überlegen muss, stimmt das jetzt, was ich gelesen habe oder nicht?
Hallo, liebe Zuhörenden. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute gehen wir nach Düsseldorf. Und zwar, ich habe dran die Sandra Bös-Rösch, Kampagnenmanager der Provinzialversicherungen. Ich freue mich total, Sandra, dass wir heute miteinander mal so quatschen und so in deinen Alltag mit einsteigen. Hallo, Sandra.
Hi, Thomas. Erstmal ganz lieben Dank, dass ich Teil eurer Serie werden kann, die ich natürlich auch zumindest das ein oder andere Mal verfolge. Ich bin ultimativer Podcast-Neuling, bin auch ehrlicherweise relativ nervös. Ich habe das noch nie gemacht.
Gleichzeitig wir sind total unter uns, Sandra.
Total gespannt, ja, wie das dann so ist, weil ich denke so, immer mal Neues, offen für Neues sein. Ich finde es mega spannend und bin sehr gespannt, was wir jetzt so in der nächsten halben Stunde, keine Ahnung, gemeinsam ans Licht bringen.
Genau, also bevor wir jetzt so richtig einsteigen, wollen dich die Zuhörenden ja erstmal kennenlernen. Erzähl mal, was macht denn ein Kampagnenmanager bei der Provinzialversicherung? Wir kennen uns ja schon, schon über 10 Jahre. Und erzähl einfach mal, was macht denn so ein Kampagnenmanager? Was ist denn so dein Operatives bei der Provinzialversicherung?
Ja, im Grunde genommen aus dem Grund, aus dem wir uns seit 10 Jahren kennen, hat es mit Kampagnenmanagement ja gar nicht so furchtbar viel zu tun. Genau. Das ist ja eher das Thema Product Owner fürs Portal, für mein Marketing, wie es in der Provinzial heißt, das Marketingportal. Und als Kampagnenmanager bin ich natürlich dafür da, die Kampagnen, die wir ausspielen, sowohl medial als auch eben für den Point of Sale, für die Agenturen zu planen, umzusetzen. Natürlich nicht alleine, sondern mit einem relativ großen Kampagnenteam übergreifend. Aus Vertrieb, aus Online, aus Media. Und entsprechend die geplanten Kampagnen dann auf den Weg zu bringen. Und ja, du bist in unserem Marketingportal.
Genau, du bist ja der erste Ansprechpartner für alle sozusagen Fachabteilungen bei der Provinzial für das Marketingportal. Und du hast eben gerade Podcasts angesprochen, dass du auch ab und zu mal einen Podcast hörst. Hast du vielleicht einen Tipp für die Zuhörenden, wo, was dein Lieblingspodcast ist? Zusätzlich zum Local Branding Heroes Podcast, klar.
Natürlich. Also ich lese sehr viel. Ich höre gar nicht so viele Podcasts, muss ich sagen. Welcher mich aber gefangen hat und den es jetzt, glaube ich, aber nur noch auf Spotify oder YouTube gibt, das ist der Dear Sugars von der New York Times. Englisch, aber nicht so anspruchsvoll. Also es gibt auch den Daily von der New York Times, der ist so anspruchsvoll, dass ich ihn ehrlicherweise nicht grundsätzlich verstehe. Aber das ist eher so eine Lebensberatung. Die bekommen also Leserbriefe zu so emotionalen Themen und machen das zu zweit auf eine sehr charmante Art und Weise und aus sehr vielen persönlichen Hintergrunderfahrungen, um da Ratschläge und Tipps zu geben. Das ist immer so ein bisschen herzerwärmend und man kann sich in die eine oder andere Situation so schön reinversetzen.
Ach, das ist so süß. Die Zuhörenden sehen ja nicht, die Sandra hat einen schönen rosa Blowball mit einem Herz vorne drauf. Passt das mit diesem Herzerwärmen, total schön. Was ist denn dein lieblingsalkoholisches Getränk? So, wenn du mal so entspannst und sagst, Mensch.
Ich bin der ganz klassische Weißweintrinker. Also du machst mir mit einem schönen Luganer immer eine Freude. Und wenn wir jetzt so ein bisschen spezieller werden, ich bin ja seit 5 Jahren auf den Finnland-Trip gekommen. Und die Winter in Finnland magisch. Leere Pisten, weiß verschneite Wälder und ein super leckerer Salmiakki, also der finnische Lakritzlikör.
Oha, das hatte ich noch nie. Ich habe den auch noch nie getrunken.
Sehr lecker.
Lakritzlikör. Ja gut, sehr schön. jetzt sollten wir vielleicht mal den Zuhörenden so ein bisschen vorstellen, was denn die Provinzialversicherung macht. Ihr habt ja auch vor ein paar Jahren auch eine Fusion miteinander mit den anderen, also mit den Provinzial aus dem Norden, aus Münster und Düsseldorf, die haben ja zu dritt fusioniert. Erzähl mal so ein bisschen, was macht die Provinzial? Wie kam es vielleicht auch zur Fusion? Warum hat das vielleicht Sinn gemacht? Oder erzähl mal so ein bisschen, dass der Zuhörende weiß, was Sache ist.
Ja, wenn wir ganz am Anfang anfangen, sind die öffentliche Versicherer, zu denen die Provinzial ja auch zählt, als Teil oder beziehungsweise der Sparkassenfinanzgruppe entstanden und haben regional im Beginn Feuerversicherungen verkauft. Das waren sozusagen der Bestandteil, dass Feuerversicherungen essentiell waren und notwendig und sozusagen wie eine Institution abgeschlossen werden mussten. Und im Zuge der Globalisierung und der wird es natürlich immer schwieriger, als lokaler Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Daher sind von den damals 16 öffentlichen Versicherern, gibt es jetzt noch 11. Und die Provinzial selber hat schon mehrere Fusionen vor der großen letzten sozusagen gemacht. Da ist Nord mit der Hamburger Feuerkasse und dann die Münsteraner mit der Nordgruppe und die Rheinländer waren schon im Bunde mit der Lippischen Landesbrandkasse. Und das haben wir jetzt in 2020 sozusagen zum Provinzialkonzern vereinheitlicht.
Und die Provinzial ist ein Vollversicherer, es kann also sozusagen alle Sachpersonen und Versicherungen aller Art sozusagen bei der Provinzial abgeschlossen werden. Und du hast eben so schön erwähnt, ja, auch die Banken sind dabei, die Sparkassenorganisation, genau. Also nicht nur die freien Vermittler, sondern auch die Banken sind auch Nutzer des Portals.
Genau.
Und was ich tatsächlich nicht weiß, sind freie Makler. Also komisch, das weiß ich gar nicht. Freie Makler, werden die auch unterstützt von der Provinzial?
Wir haben freie Makler auch dabei, allerdings sind die über die HFK mit abgedeckt sozusagen. Also sie sind nicht im Portal aktuell drin. Mhm. Da muss ich auch ehrlicherweise gerade gestehen, ich weiß überhaupt nicht, ob da irgendwas in Planung ist. Also durch die Fusion, die auch zwar ein paar Tage schon zurückliegt, aber wie du dir wahrscheinlich denken kannst, in der Größenordnung auch nicht ganz so einfach ist. Mhm. Da muss man wirklich sagen, sind wir noch dabei, sozusagen zu konsolidieren, was wir an unterschiedlichen Marken haben. Und ich meine, du kennst es ja auch im Portal. Wir sind ja leider nicht nur einfarbig unterwegs, sondern in einer bunten Diversität sozusagen, was unsere Farbigkeit angeht. Und
da musst du jetzt nochmal drauf eingehen. Was bedeutet das denn?
Ja, dadurch, dass wir natürlich alle Lokalen durch die Fusion waren, haben wir sozusagen die lokalen Provinzialen oder die lokalen Anbieter unter ein Dach geholt, die aber alle auch mit unterschiedlichen Logos und unterschiedlichen Farben unterwegs sind. Mhm.
Die Provinzial Nord hatte blau. Ja?
Die ist blau, die Hamburger Feuerkasse hat ein eigenes Logo mit dem Turm und die Lippische hat die Lippische Rose und ist gelb. Und von daher bedienen wir momentan zumindest alle Farben, die wir haben. Und das müssen wir natürlich auch im Portal abbilden. Zumal durch die Fusion nicht automatisch auch alle Produktunterschiede mit einem Fingerschnipsen behoben waren, sondern wir immer noch daran arbeiten, auch das zu harmonisieren. Und in dem Moment sind natürlich auch teilweise Produkte unterschiedlich. Das müssen wir alles abbilden. Also es ist schon ein relativ komplexes Rechte-Rollensystem zwischen Sparkassen, Außendienst, den unterschiedlichen Häusern und damit auch die unterschiedlichen Farben, dem Innendienst. Also
und die unterschiedlichen Anforderungen.
Die gleiche Geschichte gewesen, das aufzubauen, ja.
Sehr schön. Aber das macht es ja auch spannend, das Projekt miteinander. Sag mal, kannst du dich noch so ganz in die Vergangenheit zurückversetzen, als wir gestartet sind? Das war ja damals nur die Provinzial Rheinland.
Genau.
Wie war das denn? Was war da denn so die Herausforderung damals?
Also wir sind ja daher gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen mal eine zentrale digitale Plattform haben, weil bis dato war es ja so, dass viele Dinge, ich möchte jetzt sogar behaupten, sogar an der einen oder anderen Stelle per Fax noch gekommen sind. Ansonsten per E-Mail. Ja, das war, also das Höchste war das E-Mail-Formular so ungefähr.
Ne? Aber das war halt noch bevor die Bundesregierung das Fax abgeschafft hat. Also
ich bin mir nicht sicher, an der einen oder anderen Stelle wird es das immer noch geben, bin ich mir sehr sicher. Aber ja, das war so ein bisschen die Herausforderung zu sagen. Wir brauchen mal eine Plattform, auf der wir gebündelt Marketingaktivitäten und alles, was wir sozusagen als Provinzial, dem Außendienst vor allen Dingen anbieten, zentrieren können. Und da war uns wichtig dabei zu sagen, wie gehen wir jetzt davor, wie gehen wir da dran, was wollen wir eigentlich haben? Man hat ja ganz viele Möglichkeiten. Wir können hergehen und sagen, wir programmieren selber irgendwas. Das ist sehr aufwendig. Diese Dinge versterben häufig auch mit dem Weggang von Entwicklern, dass nicht mehr so ganz genau die Dokumentationen vorhanden sind. Und uns war es da wichtig, einfach auf Standardmodule zu setzen, die weiterentwickelt werden und wenn weiterentwickelt wird, wir auch immer an dieser Entwicklung partizipieren können. Und lieber gesagt haben, wir kriegen eh keine 100% Lösung hin. Dafür sind wir mit den Agenturen und mittlerweile haben wir 1300 davon. Und die sind alle unterschiedlich. Die sind von bis, die sind altersmäßig und wissenstechnisch und vermittlertechnisch. Also das ist eine riesige Range.
Größentechnisch ganz unterschiedlich. Also von der One-Man-Show
bis zur... Das ist eine riesige Range, die wir da abbilden. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir zumindest 80%, sagen wir mal, abfangen. 100% werden wir nicht schaffen.
Und dann sind wir ja dann durchgestartet und dann kam die Fusion. Was war denn die größte Herausforderung in der Fusion? Jetzt speziell auf, nicht im ganz globalen Kontext oder im Konzernkontext, sondern speziell mit dem Marketingportal, unterschiedliche Vertriebe, unterschiedliche Marken hast du ja aufgezählt, unterschiedliche CDs. Wie geht man denn so ein Projekt an?
Ja, insgesamt gibt's ja zwei Ebenen. Das ist einmal die technische und einmal die menschliche Ebene. Mhm. Also bei der technischen Ebene, wir kommen natürlich aus unterschiedlichen Konzernen mit unterschiedlichen technischen Voraussetzungen, unterschiedlichen Systemen. Da geht's ja mal erst darum, dass wir für das SSO überhaupt gucken mussten, wo liegen die Daten, wer sind die Ansprechpartner, wo kriegen die her, wie kriegen wir es vereinheitlicht, dass alle mit dem gleichen Standard auch alle Inhalte
einloggen können. Genau. Mhm.
Und das war schon mal die erste Herausforderung, zu gucken, wie gehen wir das eigentlich an? Wo kriegen wir die Daten her? Wie kriegen wir sie vereinheitlicht in einem Prozess, wo der Konzern natürlich auch gerade bemüht ist, Systeme zu vereinheitlichen? Das heißt, man musste mal gucken, dass man nicht irgendwo gerade sich was erarbeitet hat, was wieder hinfällt.
Vielleicht wegfällt, genau.
Genau. Ja. Und das war eine der großen Herausforderungen. Es ist natürlich so, dass man grundsätzlich auch diesen menschlichen Faktor hat. Wir kommen aus unterschiedlichen Welten und unterschiedlichen Kulturen. In Nordwest gab es das Bestellportal, also die waren jetzt ja auch nicht nur mit dem Fax und Telefonweg unterwegs, sondern die hatten auch was Eigenes. Und da musste natürlich auch abgewegt werden, welchen Weg gehen wir jetzt weiter gemeinsam. Und da müssen alle gut abgeholt werden und wie es überall ist, egal ob neue Dinge genauso gut, besser sind, sie sind auf jeden Fall grundsätzlich anders. Und gerade in einer Fusion, wo man sich auf viele unterschiedliche Dinge letzten Endes auch konzentrieren muss, unabhängig jetzt von dem Marketingportal, das ist ja ein kleiner Teil, muss ich mich immer auf neue Dinge irgendwie einlassen. Und da alle Beteiligten gut abzuholen, sowohl Innendienst als auch Außendienst, das war schon eine Herausforderung.
Ja. Das habt ihr durch, bei einigen Meetings dabei, durch viel Verständnis und viel miteinander sprechen gemacht.
Ja, absolut. Absolut. Und natürlich auch immer wieder diese Überzeugungsarbeit und immer wieder zu zeigen, es ist leicht und es ist einfach und es ist gut verständlich. Und bei aller Liebe zur Digitalisierung und zu dem, was wir natürlich leicht, einfach und auch für den Anwender nutzerfreundlich bereitstellen wollen, wenn ich es nur einmal im Monat, alle 3 Monate nutze, muss ich trotzdem erst wieder reinkommen. Und
absolut. Ich mache immer das Beispiel bei diesem Thema Reifen wechseln. Wenn du zweimal im Jahr den Reifen wechselst, ist besser, du lässt das ein Profi machen, weil du immer wieder die Sachen halt vergisst. Und dann ist es immer anstrengend. Also das ist schon ein Thema, wenn du es nicht regelmäßig nutzt an der Stelle. Kann man jetzt endlich nach so ein paar Jahren, kann man sagen, welche Vertriebe, also dass die Vertriebe das unterschiedlich nutzen von der Intensität oder ist das so ungefähr gleich?
Total unterschiedlich. Genauso unterschiedlich, wie die Agenturen sind. Es gibt welche, da würde ich behaupten, die waren so gut wie noch gar nicht drin. Ich meine, einige Dinge wie Visitenkarten oder diese ganzen Geschichten, muss ich darüber bestellen.
Ja.
Das ist sehr unterschiedlich, wie man mit digitalen Medien unterwegs ist. Und auch da gibt es die Bandbreite von denen, die sehr dankbar für Unterstützung sind, die dankbar dafür sind, Individualisierung oder Personalisierung durchführen zu können. Genauso wie diejenigen, die sagen, wir sind so gut selber aufgestellt in den Agenturen. Teilweise haben die eigene Leute, die sich nur um Social Media Accounts kümmern. Die sind so individuell, die sagen, wir brauchen eure Unterlagen im Grunde genommen gar nicht. Maximal ist es eine Ergänzung für uns.
Verstehe. Wenn du jetzt haben wir die Fusion gut rum, ein paar Jahre sind gelaufen, wenn wir jetzt mal so richtig in die Zukunft gucken, wie glaubst du denn, dass sich die Vertriebe ändern, also so in den nächsten, sagen wir mal so bis 2030, so in den nächsten 4,5 Jahre. Also siehst du da große Veränderungen, also im Thema vielleicht Digitalisierung, das Thema Demografie, also das heißt, auch euer Vertrieb ist ja auch 55 plus. Kannst du da schon ein bisschen was absehen, wie sich die vertriebliche Arbeit bezüglich Marketing, wie sich die ändert? Hast du da eine Einschätzung? Trend?
Also ich würde schon sagen, also die Digitalisierung ist ja nicht weg. Ja? Also sie wird weiter speichern. Also das Internet,
viele wünschen sich das
rennt sich nicht durch. Ich glaube einfach, die Digitalisierung wird immer weiter voranschreiten. Wir werden immer mehr Kanäle bedienen müssen. Es kommen immer mehr Kanäle. Es wird immer wichtiger, sichtbar zu sein, und zwar mit sehr konsistenten Botschaften auch. Diese Vielfalt an individuellen Bedarfen zu bedienen. Es gibt eben diese Zielgruppensystematik nicht mehr. Es ist ja sehr, sehr, es gibt eben diese normalen Zielgruppen, die man früher hatte. Keine Ahnung. Und das immer diese Beispiele von Ozzy Osbourne und Prince Charles. Ja. Also ich kann nicht mehr irgendwie sagen, ich habe statistische Daten, die ich irgendwie noch vielleicht vor 10 Jahren heranziehen konnte oder vor 5 Jahren und kann danach sozusagen meine Werbung drüber gießen. Und da wird die KI mit Sicherheit auch helfen, dass man sagt, ich kann viel, viel besser Daten auswerten, ich kann viel besser statistische Zwillinge bilden, ich kann viel besser auf Situationen eingehen, individuelle Werbemittel kreieren. Ich glaube, das ist definitiv woran wir arbeiten müssen und wo der Vertrieb auch hingehen wird.
Also meinst du, dass der Vertrieb dann die Agenturen diese Sachen nutzen oder dass das als Service bereitgestellt wird aus der Zentrale?
Wir müssen als Service ganz viel bereitstellen, damit der Vertrieb es gut und einfach nutzen kann. Weil am Ende soll der Vertrieb sich eben auf das fokussieren, was er am besten kann. Und das Marketing ist ein Add-on, was der Vertrieb definitiv im Auge haben muss, auch lokal im Auge haben muss. Also das ist nichts, was wir können nur den Weg bereiten und möglichst gut und gezielt Unterlagen zur Verfügung stellen, den der Vertrieb nutzen kann.
Wie geht er denn mit diesem Thema demografischer Wandel um? Also wird das jetzt mal so, in den nächsten 5, 6 Jahren werden einige auch in Rente gehen und dann haben wir vielleicht keine 1300 mehr oder wie füllt man, also habt ihr da Weiterbildungsthematik, wie also mehr Leute auch dann Agenturen betreuen, also in den Agenturen arbeiten oder wie ist da euer Ansatz?
Der Fachkräftemangel ist natürlich da. Also das muss man definitiv sagen. Also es ist natürlich nicht leichter geworden, in den Agenturen Personal und Mitarbeiter zu finden. Aber das ist schon ein Thema, was konkret angegangen wird, wo auch mit vielen Benefits gearbeitet wird und wo natürlich durch Weiterbildung, durch mehr Digitalisierung und alles wird natürlich schon geguckt, dass wir da die höchstmögliche Unterstützung auch bieten, damit die Agenturen gut weiterarbeiten und gut aufgestellt sind vor allen Dingen.
Kannst du dir vorstellen, dass zukünftig so eine Kfz-Versicherung oder so eine einfache Sachversicherung auch über einen KI-Bot, über WhatsApp, wo im Prinzip ein Bot miteinander spricht und dann sagt, Mensch, Frage stellt, das im Online-Rechner eingibt und sagt, hier, das ist das Angebot. Also glaubst du, dass das so weit kommen könnte?
Also sagen wir, in den USA gibt es das ja schon. Da gibt es ja KI-Assistenten, die Check24 arbeiten und darüber kannst du direkt abschließen. Wir haben ja natürlich die DSGVO und Regulatorien. Da denke ich auch nicht, dass wir in 2030 so weit sind, dass wir die umgangen haben. Aber in die Zukunft gesehen, das ist ja nur eine Weiterentwicklung. Es ist eine Weiterentwicklung von dem, was wir jetzt auch haben. Du kannst diese einfachen Produkte natürlich jetzt schon auch über Online-Abschlussstrecken abschließen. Und das ist nur eine natürliche Weiterentwicklung in meinen Augen, dass das so kommen wird. Ich glaube aber, dass individuelle Beratung, ganzheitliche Betreuung und ein Vertrauensverhältnis nicht durch einen Chatbot ersetzt werden können oder durch einen KI-Assistenten. Und gerade wenn es darum geht, dieses Thema Lebenssituationen und die Begleitung und die Vertrauensbildung in der Welt. Ich meine, guck dir an, was in den letzten, wenn wir von 4 Jahren sprechen, in der Welt
passiert. Will ich gar nicht gucken, da wird mir ganz traurig.
Also es ist eine massive Unsicherheit, ja? Was kannst du noch glauben, was du heutzutage siehst oder liest? Die KI-generierten Inhalte sind so gut, dass man ernsthaft sehr, sehr lange überlegen muss, stimmt das jetzt, was ich gelesen habe oder nicht? Und ich glaube, da wird es umso wichtiger, dass dieses Vertrauensverhältnis dem Partner vor Ort einfach da ist. Dass ich weiß, ich habe jemanden, der kennt sich damit aus. Ich habe zwar ein wesentlich größeres Wissen und das ist auch eine Herausforderung für die Agenturen. Ich habe einen viel informierteren Kunden in der Zukunft. Das ging schon durchs Internet so, da musstest du aber noch sehr viel selber recherchieren. Durch die KI kriegst du jetzt schon extrem schnell, extrem gute Antworten. Also der Kunde, der da sitzt, ist informierter. Und es wird ja immer mehr sein in der Zukunft. Und auch daran muss sich eine Agentur irgendwie messen und damit umgehen können. Also, mit allen Vor- und Nachteilen, die es hat.
Ja, also ich sehe das auch so, dass also die komplexen Produkte, also das wird immer Vertrauen brauchen. Mir ging es eben so ein bisschen um diese einfachen Sachen, wo ich mit, sagen wir, 5, 6, 7 Informationen eigentlich schon rechnen kann, um also mal operative Arbeit abzunehmen, um einfach auch den demografischen Wandel so ein bisschen
Es birgt natürlich total, ich finde, es birgt auch total viel Potenzial. Ich habe natürlich auch andere Möglichkeiten. Ich kann viel situativer auf Dinge eingeben, beispielsweise so Pay-as-you-go-Versicherungen oder On-Demand-Versicherungen. Mhm. Weiß ich nicht, wenn ich das jetzt mal so überlege, wir haben ein Kundenportal und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich möchte das jetzt nicht zitierfähig irgendwie, wahrscheinlich drehen mir jetzt 10 Leute im Hintergrund.
Nee, wir sind noch unter uns, kriegt keiner mit.
Den Hals um, ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß den Standort von irgendjemandem, weil ich eben den Standort orten kann, ja. Und der steht vorm Skilift irgendwann zwischen Mitte November und Anfang April. Und da denke ich mir, pass mal auf, deine Skiklamotten haben wahrscheinlich 1000 Euro gekostet. Skier, Skiklamotten, Helm, Brille und so weiter. Und dann spiele ich ihm mit einem, weiß ich nicht, Pop-up irgendwie auf sein Kundenportal irgendwie, pass mal auf, ja, anstehen, abfahren, absichern. Nur für 2 Euro hast du deine 1000 Euro versichert hier, ja. Ein Klick, ja, im Kundenportal, ich habe Kontodaten, ich habe alle Daten. Ein Klick, du bist jetzt für die nächsten 5 Tage abgesichert.
Ja, eine spannende Sache. Die Frage ist, ob das irgendwann möglich ist. Also das ist ja Nearfield-Kommunikation. Die gibt es natürlich, wenn du vor Ort bist, zu sagen, okay, ich bin hier der Vermittler vor Ort und mache das.
Nein, das ist ja, das wird dem Vermittler schon zugeschrieben, ne?
Das ist genau, das meine ich ja. Naja,
genau.
Ja.
Also das müssen wir natürlich gucken. Das ist natürlich auch Vermittlerebene, nicht auch Provinzialebene.
Ja, du, wer häufig die Frage gestellt, Mensch, du, Print, ist das jetzt tot oder passiert da noch was? Also mit Verteilung, mit Großplakat, also ist ja auch Offline-Kommunikation. Wie siehst du das denn?
Ich denke, der Mix wird bleiben. Also so schnell werden wir die digitalen Kanäle nicht so komplett die Herrschaft übernehmen. Wenn du überlegst, du hast gerade im digitalen Bereich 2,3 Sekunden Aufmerksamkeit, dann musst du sowohl dein Produkt als auch deine Marke und alles platziert haben. Du wirst überschwemmt damit. Von daher glaube ich, dass diese Offline-Kanäle an der einen oder anderen Stelle wieder total interessant werden können. Alles, was rückgängig ist und was sozusagen wieder etwas exklusiver wird, weil es eben nicht so überschwemmt ist, bekommt natürlich wieder einen anderen Stellenwert und eine andere Aufmerksamkeit. Und von daher glaube ich, dass offline definitiv nicht tot sein wird.
Ja, also jeder Trend hat einen Gegentrend. Und also wir stellen das auch fest, dass zum Beispiel Mailings mit Briefmarke im Briefkasten totale Renaissance gerade bekommt, weil es dort exklusiver wird. Genau. Und ich glaube, dass du auch abhängig, ob du mehr städtisch oder mehr ländlich bist, ist auch der Marketingmix. Sehen wir auch in diesen KI-geplanten Werbeplanungen, da ist offline in den ländlichen Sachen oftmals einen viel, viel höheren Prozentanteil als die Online-Kommunikation. Aber das fand ich interessant, dass du eine ähnliche Sicht auf die Dinge hast, dass das beides bleiben wird. Und natürlich das ab und zu auch mal ja trendmäßig bewegt sich total. Das, wo es mal mehr oder wann weniger hingeht. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Wie siehst du denn das Thema Werbeartikel zukünftig? Also so die physischen Werbeartikel, wo wir ja auch ein großes, breites Sortiment auf Marketingportal haben.
Die werden ja angefragt, immer noch. Ich glaube schon, dass sie bleiben werden, ehrlicherweise. Also ich habe da vielleicht eine eigene Meinung zu.
Die will ich wissen.
Ich fände es ja häufig überflüssig, muss ich sagen. Aber da ist ja auch meine Meinung, muss man ja ganz ehrlich auch nicht maßgebend. Ne? Also da schauen wir natürlich, was will der Markt? Und unser Markt ist sozusagen unser eigener Vermittler. Und wenn der Bedarf da ist, dann bedienen wir ihn logischerweise auch.
Und der Bedarf ist da, sagst du?
Der Bedarf ist definitiv da. Mhm. Ich finde, sie müssen gut gemacht sein und sie müssen auch eine gewisse Hochwertigkeit haben. Mhm. Also es gibt natürlich auch die kleinen Streuartikel, keine Frage. Ich muss nicht immer irgendwie einen Montblanc-Kugelschreiber irgendwie unter Vorhang bringen.
Das geht auch nicht aus Compliance-Gründen.
Aber ja, ich glaube, das ist ein Thema, das wird bleiben. Also ob man da das Sortiment grundsätzlich so groß haben muss. Ich bin ja der Freund der Sammelbestellung, zu sagen, ich teste erstmal aus, ob es wirklich ein Dauerartikel ist.
Ob es einen Bedarf gibt, genau. Mhm.
Finde ich immer ganz eine charmante Lösung, bevor man viele Dinge aufs Lager legt.
Ja.
Und einfach sieht, wenn ich dann immer noch eine große Nachfrage habe, ist es eben potenziell ein Produkt, was ich dann eher nochmal in den Lagerbestand oder in das Standardsortiment mit aufnehmen kann.
Ich liege auch mal mit meinen persönlichen Einschätzungen, also wenn es gerade zum Beispiel Kalender, also da habe ich mal 2012, habe ich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es 2020 noch physische Kalender gibt, also Bildkalender, Familienkalender, Chefplaner und so, also diese ganzen Sortimente. Ja, gelinde gesagt, wenn ich in meine Zahlen gucke, wie viele Kalender wir machen, ja, ist der Trend steigend. Weil es tatsächlich wahrscheinlich Also man kann es vielleicht erklären, durch diese digitale Welt ist immer was anderes. Wenn ich was Physisches bekomme, dann hat das irgendwie diesen haptischen Effekt und dadurch einfach irgendwie mehr, ist es mehr merkbarer oder merkwürdig. Jetzt wäre es das falsche Begriff. Also man merkt sich's mehr, muss ich damit sagen.
Ich dachte, das liegt an meinem Eltern. Also ich bin ja auch jemand, der schreibt. Wenn ich irgendwas in Notes eintrage, habe ich es in Notes eingetragen. Wenn ich es mir auf ein Stück Papier schreibe, habe ich ihn visuell vor Augen, genau wo es gestanden hat irgendwie. Ich kann es mir viel besser merken. Aber ich dachte, das wäre eher eine Alterserscheinung.
Nachdem wir demografischer eher ein Baum sind und keine Pyramide mehr, dann haben wir ja noch genug Zielgruppe. Liebe Sandra, wir sind leider schon wieder am Ende. Oh, das war sehr, sehr schön, mit dir zu quatschen. Und du als Newbie im Podcast.
Ja, vielen total.
Dank, dass du dich getraut hast und so toll Rede und Antwort gestanden hast. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Und ich muss mal gucken, wo ich diesen Lakritzlikör aus Finnland
her. Ja, den Salmiakki. Ich kann ihn empfehlen. Das ist natürlich, weil man keinen Lakritz mag, eine sehr spezielle Geschichte.
Ich mag das sehr. Lakritz ist
guck mal, dann probier es auf jeden Fall mal aus. Top-Empfehlung. Wenn sonst nichts aus dem Podcast gekommen ist, auf jeden Fall die Empfehlung für den Salmiakki. Irgendwas kann man grundsätzlich mitnehmen, würde ich sagen.
Dankeschön, Sandra, für deine Zeit und bis demnächst.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.